in Baden-Württemberg umherzutouren und die Leute zu besuchen, die uns kennen, die schon für unsere Arbeit beten oder uns unterstützen und die immer wieder auf den neuesten Stand zu halten oder einfach zu motivieren. Und ich bin Quereinsteiger, ich bin ursprünglich aus Rostock, in Meckpommern auch, und habe nicht so den Urbezug zu Liebenzeller Mission und so. Deswegen baue ich mir meine Kontakte immer selber auf und habe dann eben alle möglichen Leute gefragt, auch Anna und Dani, und bin deswegen jetzt hier. Ich freue mich, dass ich euch sehen kann, dass es sogar ein Gottesdienst ist mit live und in Farbe, nicht nur über Technik, sondern tatsächlich in diesem Raum. Und ich möchte euch mit in meine Tasche nehmen und euch etwas von Neubrandenburg zeigen. Ein paar von euch kennen ja schon meine Schwiegereltern, Günther und Loni Seid. Das ist die Gemeinde, wo Anna und Dani vor Sonnenbühl waren. Und die sind ja auch in Neubrandenburg. Und wir sind auch in Neubrandenburg, aber in einer anderen Ecke, die andere Herausforderungen mit sich bringt. Und zwar liegt es an dem Viertel selbst. Ich zeige euch mal ein schönes Luftbild von diesem Viertel. Das ist das Reitbahnviertel. Die PowerPoint muss erst laden, da sind diese vielen Bilder. Nee, das ist das andere, das erste. Genau, das ist was anderes, das kommt später, die ganz große Nummer. Das ist das Reitbahnviertel. Das Reitbahnviertel ist ein typisches ostdeutsches Plattenbaugebiet. Normalerweise ist ja Mecklenburg-Vorpommern eher bekannt für 1000 Seen, viel Wald, viel Feld, wenig Menschen. Eine Ostsee. Ihr dürft irgendwann, wenn unsere Landesregierung es coronamäßig wieder zulässt, auch wieder dort Urlaub machen. Jetzt gerade ist es nicht möglich. Aber in den Städten ist es immer ein bisschen anders, weil da haben wir durch die DDR-Zeit, in der man ja einfach planen konnte, wo man Industrie ansiedelt, haben wir so Siedlungsschwerpunkte, wo auf einmal wieder ganz viele Menschen auf engen Raum wohnen. Und Plattenbaugebiete sind für Ostdeutschland völlig normal. Und das ist eins von diesen Plattenbaugebieten. Das heißt, die Wohnungen sind fast alle gleich und es ist alles überschaubar. Also dieses Viertel, das ist 300 Meter breit, 800 Meter lang. Das heißt, man ist schnell drumherum marschiert. Aber da wohnen auf einem Fleck 4.100 Leute. Nur jetzt hier wirklich in diesem Filetstück, sage ich jetzt mal, was so ein bisschen aussieht wie so ein Fisch. Und daneben sind dann gleich wieder andere Viertel, in denen auch mehrere tausend Leute wohnen, in diesem Bereich. Und dieses Viertel hat nach der Wende eine sehr schwere Zeit gehabt. Also die Wirtschaft ist in dem Land zusammengebrochen. Ganz viele Leute mussten das Land verlassen, in die westdeutschen Bundesländer. Und auf einmal war Plattenbau einfach so ein bisschen verschrien. Auf einmal waren so viele Wohnungen leer. Auf einmal waren viele Leute übrig, die ganz arm waren, die viele Nöte hatten, Existenzangst hat sich breit gemacht. Ja, und so eine Verzweiflung war einfach in der Stadt ganz groß. Es ist einfach so ein Phänomen in ganz Ostdeutschland gewesen, dass es viele Landstriche gab, die wirklich durch ein tiefes Tal nach der Wende erstmal durchgegangen sind. Und im Reitbahnviertel war es ähnlich. Und es ist ein junges Viertel, also für Deutschland ziemlich jung, Altersdurchschnitt von 35 Jahren. Da sind ganz viele junge Familien. Und aber es gibt einen ganz großen Anteil von Leuten, die keine Arbeit gefunden haben oder nicht finden gerade. Das sind 20% ungefähr, 20% Arbeitslosenquote, also von den Leuten, die arbeiten könnten. Oh, danke, das ist super. Von den Leuten, die arbeiten könnten, haben sie keine Arbeit gefunden. Und man muss immer, wenn man Arbeitslosenzahlen hört, muss man immer sich die gleiche Prozentzahl nochmal dazu denken von Leuten, die in Arbeitsverhältnissen sind, die nicht wirklich sicher sind. Das sind die sogenannten prekären Arbeitsverhältnisse. Leiharbeit, Kurzzeitjobs und solche Sachen gehören auch dazu. Das heißt, das Thema, wir wissen nicht genau, wie es läuft, ist da ganz groß in dem Gebiet. Oder um euch so eine andere Zahl zu sagen, damit man sich das so vorstellen kann, wie was Armut bedeutet in diesem Viertel, wie das verbreitet ist. Es sind 56% der Kinder in dem Viertel leben in Familien, die gerade von Hartz IV sich finanzieren müssen. Also das ist auch für Ostdeutschland unglaublich groß. Und weil es dieses Gebiet gab, und da gab es einen Pfarrer, der hat gesagt, oh wow, was mache ich mit diesem Gebiet? Ich merke, ich mit meiner Kirchengemeinde, ich hab Professoren, Ärzte, Anwältin und so, aber wie baue ich einen Draht zu diesen Menschen auf? Und es gab Missionare in der Stadt, die haben mit so einer landeskirchlichen Gemeinschaft gearbeitet. die hatten gerade gesucht nach einem neuen Standort, wo sie wirklich missionarisch arbeiten können, weil in der LKG war das dann schwierig. Und dann hat der Pfarrer gesagt, hey, wenn ihr einen Platz sucht, da bräuchte es wirklich etwas. Und das haben sie gemacht, ohne große Vorerfahrung. Erfahrung haben sie gesammelt über 20 Jahre in Papua-Neuguinea in der Südsee und haben da an verschiedenen Stellen für die Mission gearbeitet. Und jetzt haben sie vor 15 Jahren angefangen, Kinder- und Jugendarbeit zu machen in diesem Viertel. Und das haben sie getan, ganz unkompliziert. Eine Ladenzeile angemietet, Kindernachmittage veranstaltet und geguckt, wer kommt. Und über diese Kinderangebote haben sie eben einen Draht zu den Leuten im Viertel bekommen. Sind auch mit ganz komplizierten Familien natürlich in Kontakt gekommen, die Hilfe gebraucht haben, aber einfach mit verschiedenen Menschen in diesem Ort. Und später kam das ein Unglück rein, dass der Missionar an Leukämie gestorben ist, 2 Jahre nachdem sie das angefangen haben. Und seine Frau, die Missionarin Ellie, immer noch meine Kollegin, die ist da geblieben, total stark. Die hat mit FSJler an die Seite gestellt bekommen und hat dann durchgehalten. Die kam ursprünglich aus dem Schwarzwald und hat gesagt, was soll ich jetzt allein im Schwarzwald? Da fällt mir die Decke auf den Kopf, dann bleibe ich jetzt doch hier und mache hier was. Und hat durchgehalten. Und irgendwann kam ein neuer Leiter, der gesagt hat, hey, wir haben gute Erfahrungen mit Gemeindegründung gemacht in Ost-Berlin. Und lasst uns hier auch wieder mehr Gemeinde im Fokus haben, hier Gemeinde zu formen für die Menschen hier vor Ort. Denn es sind Leute zum Glauben gekommen, aber wo gehen die dann hin? Die meisten Gemeinden, das war für sie wie ein, also es war einfach ein anderer Kosmos gefühlt. Und wir haben gemerkt, es ist wichtig, in diesem Viertel Gemeinde zu bauen und dass wir nicht einfach mit Leuten mit Jesus in Berührung kommen und dann packen wir die ein und nehmen die mit in irgendeine total bürgerlich geprägte, super traditionelle Gemeinde, wo die schon allein durch ihren Kleidungsstil auffallen, sondern wir meinen, es ist nötig, dass Gemeinde wirklich vor Ort ist. Deswegen gibt es euch ja auch in Sonnenbühl. Weil ihr sagt, ihr wollt in der Nähe was haben, ihr wollt euch hier in diesem Bereich einbringen. Und nicht sozusagen als Gemeindependler nur unterwegs zu sein, irgendwie zwischen Reutlingen und euren Heimatorten, sondern etwas formen, was hier vor Ort euch hilft und ausstrahlt in eure Nachbarschaft. Das ist so eine große Chance. Und das sehen wir auch als unseren Auftrag in diesem Gebiet. Ich bin nicht allein, ich habe eine Familie. Wir wohnen da, es ist Ilonka. Ilonka ist damals als 16-Jährige mit ihren Eltern auch nach Neubrandenburg gezogen und hat dort den Jesuspunkt mitgemacht. Und haben wir den Kontakt zu Anna und Dani. Und wir sind jetzt Reitmannviertler, wir wohnen da auch. Wir sind auch nicht allein als Familie. Wir haben ein Team, mehrere missionarische Mitarbeiter, sind mit dabei, gestalten das Ding und wir wohnen da zusammen in diesem Viertel. Und das sind unsere Söhne. Wir haben 3 Söhne, die sind 6, 4 und 9 Monate. Fast 9 Monate ist der Jüngste alt. Und ja, hoffen, dass der ein normales erstes Schuljahr hat, weil der kommt in die Schule. So wie Liara, die haben früher immer mal wieder miteinander gespielt. Und wir haben lange Zeit nur einmal im Monat Gottesdienst gehabt. Wir haben langsam angefangen. Und war gern auch noch beim Jesuspunkt zu Gast. Und dann saßen Anna und ich oft so im Kinderraum und im Krabbelraum. Und da sind dann Jonathan und Joscha dann da rumgekrabbelt. Jetzt ist er schon so groß. Genau, einmal weiter. Das ist mein Team. Das, ganz links ist zum Beispiel meine tolle Kollegin mit ihrem 2. Ehemann. Der ist mal als Bauhelfer da gewesen. Und die ist bis heute da, geht dieses Jahr im Ruhestand. Wow, ich habe mega Respekt vor diesem Schritt. Weil das ist eine Netzwerkerin, das ist ein Brunnen der Barmherzigkeit Gottes für ihre Nachbarschaft. Und die wird dann mit ihrem Mann nach Heilbronn ziehen. Ich habe noch andere junge Mitarbeiter, die teils als Missionare oder auch ehrenamtlich dabei sind und mit ihren Gaben die Arbeit unterstützen. Weiter. Und unser Wunder ist, dass wir dort dieses riesige luftschutzbunkerartige Gebäude haben dürfen, weil es ist ja alles, Platte ist alles Wohnhaus und wir haben Läden gehabt in so einem Block drin und da haben wir alles gemacht, aber ihr könnt euch vorstellen, das war eng irgendwann und es war laut und die Nachbarn, die über dem Hauptraum gewohnt haben und da ihr Wohnzimmer hatten, die konnten wahrscheinlich diese ganzen Thomas Klein Anbetungskinderlieder irgendwann mitsingen, aber haben sich das gar nicht ausgesucht. Deswegen, wir waren auf der Suche nach neuen Räumen. ist gar nicht so einfach gewesen, weil es ja eigentlich keine freistehenden Gebäude gibt, außer Rewe und Aldi, weil es alles dieser Baustil ist. Außer dieser Jugendclub. Es gibt ein riesiger Jugendclub in der Stadt da. Hat sich ja angeboten, gab ja so viele Kinder und Jugendliche, aber die Stadt wollte es nicht mehr finanzieren. Und die EU-Förderung, die es gab, die war sehr wackelig. Jedes halbe Jahr mussten die Pädagogen irgendwie überlegen, klappt das? Kriegen wir das Geld über unseren Träger zusammen? Das war nicht ganz klar. Und dann haben sie es aufgegeben. Den größten Jugendclub der Stadt haben sie geschlossen, um ihre kleineren an anderen Standorten sicher durchzubringen. Und da hatten wir einen leeren Riesenjugendclub da stehen. Und die Stadt hat es ausgeschrieben. Die hat gesagt, uns ist wichtig, dass dort auch wieder Kinder- und Jugendarbeit gemacht wird. Natürlich ist uns wichtig, dass es uns nichts kostet. Was heißt, wer möchte das Haus erwerben und dann da was machen? Und wir haben uns beworben als Liebenzeller Mission, Oase im Reitbahnviertel, haben ganz ehrlich gesagt, wir machen sozial-missionarische Gemeindegründungsarbeit. Wir machen Kinder- und Jugendarbeit, wir machen Angebote für alle Altersgruppen in der Woche, aber wir erzählen von Jesus und bauen Gemeinde hier für dieses Viertel. Aus diesem Viertel, für dieses Viertel. Und die haben sich für uns entschieden. Obwohl der Kaufpreis wirklich, also das ist weit unterm Verkehrswert gewesen, was wir da angeboten haben. Und das ist halt wie ein Wunder. In Ostdeutschland eine knappe Mehrheit für so eine Entscheidung, oh, das tat echt gut. Da hat Gott einfach Wege geebnet. Und die Jugendamtsfrau, die kam zu uns, hat sich bei uns eingeladen und gesagt, ich habe euer Konzept gelesen, ich fand das richtig gut. Mich wundert nicht, dass ihr das gekriegt habt. Kommt, seid herzlich willkommen bei uns im Stadtteil in unserer regionalen Arbeitsgruppe für Jugendförderung. Also wir haben da gesehen, wow, Ostdeutschland, das kann auch anders sein, weil Ostdeutschland ganz anders geprägt ist. Also 8-10% sind kirchlich geprägt oder so Landeskirchenmitglieder, aber eigentlich der große Teil, ungefähr die Hälfte, ist stark atheistisch geprägt. Also das sind Leute, die sagen, also Glaube, ganz im Ernst, das ist ja nun so albern, da kann ich ja gleich auch an den Osterhasen glauben, das lehne ich ab. Oh meine Güte. Glaubst du an Jesus? Also das ist ja unverschämt. Aber es gibt eine ganz große zweite Bevölkerungsgruppe, die sagt, ich glaube nicht an Gott, aber auch ich habe auch mir keine Gedanken darüber gemacht. Die sind nicht atheistisch. Die haben sich nicht gegen Gott entschieden, sondern die haben einfach gar keine Chance gehabt, gar keine Berührung mit irgendeinem Gedanken von, da ist noch etwas Übernatürliches. Der Gedanke ist fremd. Das sind areligiöse Menschen. Das heißt, das Thema, da gibt es einen Gott, das ist nie auf dem Tisch gewesen. Das ist natürlich eine ganz andere Situation. Und das ist aber Ostdeutschland. Als Christen, als entschiedene Christen, die sagen, oh, wir wollen hier mit Jesus leben, eine Beziehung mit ihm haben, Gemeinde gestalten, Leute für ihn erreichen, das ist wirklich eine absolute Oberminderheit. Aber zu diesen Bevölkerungsgruppen, zu denen, die sagen, für mich ist es nichts, und zu denen, die sagen, ich habe keine Ahnung davon, zu denen wollen wir natürlich sprechen. Und was brauchen sie alle? Was wünschen sich alle? Gemeinschaft, haben wir gemerkt. Gemeinschaft ist es, ist der kleinste gemeinsame Nenner. Wie sagt man das? Bin ich der Mathematiker? Aber Gemeinschaft, das ist etwas, was bringt Leute zusammen. Gemeinsam essen, gemeinsam Nachbarschaft, so Beziehungen so ein bisschen pflegen. Ihr seht ja das Viertel. Ein Bild weiter, glaube ich, da seht ihr, das ist schnell anonym, so, weil es so viele Menschen sind auf engem Raum. Und wenn man schnell genug ist und die Treppe hochgeht, dann sieht man seine Nachbarn auch nicht. Man muss nicht unbedingt Kontakt haben, aber es bietet sich doch so an, wenn alle so dicht beieinander wohnen. Deswegen wohnen wir da auch alle, weil günstige Wohnungen, kurze Wege. Das ist richtig cool. Und Gemeinschaft ist das, was wir brauchen. Und zur Gemeinschaft laden wir ein und wir nehmen uns dann einfach immer das Recht raus, impulsmäßig etwas über Jesus zu sagen. Weil wir können nicht darauf warten, dass Leute fragen, weil eine Sehnsucht, dafür muss man was im Kopf haben, da muss man sich Gedanken drüber machen können. Und wir erleben, dass Leute so wenig über Gott wissen, die haben noch nicht mal Wörter, um eine Frage zu stellen. Das heißt, ich lade Leute auch mal zu unserem Gottesdienst ein. Und zum Beispiel eine alte Lady, die hat bei uns so Kindern vorgelesen, die habe ich zum Gottesdienst eingeladen. Ich war so stolz auf die, dass die sich das getraut hat, weil das war eigentlich gar nichts für sie. Und die war in diesem Gottesdienst dabei, danach haben wir gemeinsam Mittag gegessen. Und dann habe ich sie gefragt, hey, du bist zum ersten Mal da gewesen, das finde ich ja toll, aber wie ist es dir denn jetzt ergangen? Also wie war das jetzt für dich? Und ihre Antwort war, ach weißt du, ich kenne mich gar nicht damit aus. Ja, ist das eine Antwort auf meine Frage? Nee. Aber da sieht man, noch nicht mal die Wörter sind dafür da, etwas zu denken, dass da was ist oben im Himmel. Dass da jemand ist, der mich geschaffen hat. Das setzt voraus, dass ich das denken kann. Also wenn ich brauche, um zu checken, dass es Jesus gibt, der sein Leben für mich gegeben hat, damit ich mit ihm zusammenleben kann, in der Ewigkeit. Dieser Satz allein schon, das sind alles Wörter, die existieren ja gar nicht im Kopf von Menschen. Die haben sich nicht gegen Gott entschieden. Gott kam einfach nie vor. Und das heißt, wir müssen ein neues Gedankennetz schaffen, erste Gedankenstränge schaffen. Es gibt etwas, was man nicht sehen kann. Das ist Gott. Der hat diese Welt geschaffen und dich. Also wenn man erst diesen einen Gedanken hat, vielleicht gibt es ja einen Gott, dann ist das der erste Faden. An den kann ich dann was anderes ranknüpfen, zum Beispiel, und dann hat er auch mich geschaffen. Und an diesen Faden kann ich wieder was ranpinnen und sagen, und vielleicht hat er Ideen für mein Leben, wenn er mich ja geschaffen hat und er irgendwie alles kann und weiß. Aber wie passt mein Leben dann dazu? Kann ich überhaupt mit einem Gott leben? Wie kann ich mit ihm in Verbindung kommen? Also das sind alles so verschiedene Stränge. Und wenn da kein Netz ist, keine Gedanken, dann alles, was ich sage, geht an denen vorbei, weil sie keine Kategorie haben, wo sie das einordnen können. Deswegen müssen wir in Vorleistung gehen und machen unsere Inputs und erzählen von Jesus und machen kleine Inputs, die irgendwas mit unserem Leben zu tun haben. Und Atheisten, die sagen, das ist nichts für mich, die nehmen teilweise auch was mit für ihr Leben. Aber ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht ist Atheismus der erste Schritt zu Gott. Also praktisch als areligiöser Mensch checken, das ist gar nichts für mich. Weil man sich erst dann positionieren kann, wenn man viel gehört hat, dann kann man ja zuerst auch eine Meinung haben. Und dann kann der nächste Schritt sein, aber es ist doch was für mich. Ich habe gemerkt, ich muss beten. Aber von nichts kommt nichts. Wir müssen in Vorleistung gehen und erzählen. Ansonsten kommen wir zu nichts. Das sind einfach Bilder vom Lockdown, wo wir viel Gemeinschaft hatten. Mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen. Nächstes Bild. Essen ist eine tolle Sache. Ich liebe es persönlich auch zu essen. Dani und Anna wissen Bescheid. Aber das bringt ja Leute einfach zusammen. Und das ist so cool. Wir hatten mal einen Kochkurs gehabt. Da sind Leute zum Glauben gekommen im Kochkurs. Oder durch den Kochkurs, jetzt nicht in dem Kochkurs, so, jetzt bete ich für dich. Aber durch das Kochen haben wir uns wirklich kennengelernt, konnten uns vertrauen und konnten Verbindung haben. Und die Leute sind teilweise hängen geblieben und sind bis jetzt da. Wir gehen ein bisschen weiter. Das ist eine Taufe. Leute haben sich für Jesus entschieden in den vergangenen 15 Jahren, die es die Oase jetzt bald gibt. Und sind mutig gewesen und haben aus einer völlig anderen Kultur heraus gesagt, ist es mir wichtig, ich möchte das leben. Ich trete aber in einen neuen Bereich ein, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Und für diese Leute wollen wir Gemeinde sein. Mit viel Barmherzigkeit, mit viel Erklären, mit an die Hand nehmen und helfen. Aber wir merken, manche holt das Leben ganz unbarmherzig auch wieder ein. Und Leute haben manchmal nach Krisen oder so keine Kraft, an Gott zu glauben. Oder sie glauben nicht, dass Gott tatsächlich in jedem Lebensbereich etwas zu sagen hat. Sie glauben an Jesus, finden die Gemeinschaft mit uns toll, beschäftigen sich damit. Aber wenn es darum geht, mit wem lebe ich jetzt mein Leben, wen suche ich mir als Freund aus, als Lebenspartner und wie lebe ich mit dem Beziehung, darf da Gott auch was zu sagen? Oh, das ist was ganz Krasses. Für Leute, die wirklich da vorher keine Berührung mit haben, ist das so ein, das holt die teilweise dann wieder ein. Und wir wollen in ein paar Wochen zwei 16-Jährige taufen. Für die könnt ihr beten, weil das ist so spannend, weil das ist eine ganz andere Generation. Das ist nämlich die erste Generation, die nicht ohne Jesus aufgewachsen ist. Die waren nämlich als Kinder schon bei uns im Kinderprogramm und ob sie jetzt Jesus in ihrem Leben hatten oder nicht. Sie sind jedenfalls immer schon mit ihm so ein bisschen in Berührung gekommen, weil sie bei uns waren. Und wir haben immer erzählt. Und dieses Ding, Jesus ist da, Jesus liebt mich, Jesus hat Ideen für mich, Jesus ist der König, das haben die in ihrer Kindheit schon gehört. Und das ist eine ganz andere Ausstattung als die Generation vor ihnen, die das nicht hatten. Deswegen macht weiter mit Gemeinde. Macht weiter und baut dieses Netz in der Gegenwart, in der Nähe der Gegenwart Gottes, für Kinder, für Enkel, und oh, investiert euch da rein. Was macht so einen Unterschied? Wir haben ganz andere Voraussetzungen dann für die Zukunft. Wir hatten Lockdown, und Lockdown war, ist wie für uns erstmal Eiszeit gewesen. Es sind, wir haben gedacht, was machen wir? Wie können wir weiter Kontakt zu den Kindern haben? Wir haben, nächstes Bild, Hörspiele gemacht. Die Figuren, die wir in unserem Kinderprogramm hatten, wir mussten sogar auch mal den Vorplatz räumen. Wir haben ein großes Außengelände mit Spielplatz. Da mussten wir die Leute dann einmal wegschicken. Das war ein dunkler Augenblick. Aber das war ein Glück nur für 2 Wochen. Aber ihr erinnert euch, ganz am Anfang vor einem Jahr durften wir noch nicht mal auf den Spielplatz gehen. Nächstes Bild. Wir haben die Figuren, die wir uns ausgedacht haben, Boris und Lucy, so Kinder, die mit Jesus so Begegnungen haben, haben wir dann als Hörspiel aufgearbeitet und dann auf YouTube online gestellt. Und wir haben richtig gutes Feedback bekommen von christlichen Familien aus Süddeutschland. Aber unsere Kinder konnten wir damit nicht erreichen. Hörspiel ist einfach nicht ihr Kanal. Also da läuft oftmals im Hintergrund ja im Fernseher auch die ganze Zeit. Deswegen Ruhe für ein Hörspiel, das ist meine Generation mit 5 Geschwister und keine Ahnung, 3 vom Ast oder was haben wir gehört. Aber das ist für unsere Kinder nichts gewesen. Was man machen kann, ist einzelne Kontakte pflegen. Das ist das Gute gewesen. Das war immer irgendwie möglich. Und wenn, mit einem Spaziergang. Aber wir haben da ja viel Grün bei uns. Wir haben 2 Bilder weiter. Wir haben dann auch im nächsten Schritt gesagt, okay, als wieder Lockdown war, wir hatten einen guten Sommer. Wir hatten nämlich eine Jugendverordnung. Die hat uns ermöglicht, dass wir Kinder- und Jugendarbeit machen und teilweise noch nicht mal Abstände einhalten müssen. Und das ist natürlich die Rettung, gerade in einem Bundesland, wo gefühlt lang überhaupt nicht die Corona angekommen ist, dass man aber weitermachen kann. Aber im Herbst kamen dann bei uns auch viele Corona-Fälle und dann mussten wir uns wieder umsortieren. Wir haben alles versucht, wir haben Clips gemacht, wir haben Videos gemacht für die Kinder. Auch das hat die nicht erreicht. Die hatten entweder die Technik nicht oder nicht die Internetverbindung. Das meiste, was denen geholfen hat, ist, dass wir das ins Bürofenster gestellt haben, den großen Bildschirm, damit die Kinder es vom Spielplatz aus ansehen konnten. Das fanden sie toll. Wir haben Jugendgottesdienste gemacht. Wir haben es echt versucht, aber Jugendgottesdienste mit unseren Teams vom Viertel, sind uns zur Liebe gekommen und haben ein paar Mal mitgemacht, aber auf Abstand, Maske und nicht singen. Ich sage euch, das ist einfach so weit entfernt von dem, was wir sonst machen mit den Teens. Deswegen hat das nicht geklappt. Wofür wir dankbar sind, sind diese Gottesdienstmöglichkeiten, die wir ja hier auch nutzen. Ey, was wir als Christen für ein Vorrecht haben, dass wir das alles noch machen können. Natürlich mit 1000 Regeln. Aber Kinder- und Jugendarbeit kann ich nicht machen. Es sei denn, ich mache einen Gottesdienst. Kindergottesdienst kann ich machen. Das können meine Sozialarbeiterkollegen nicht, natürlich. Ich kann meine Kinder auf dem Innenhof mit Abstand hinsetzen und mit denen einen kurzen Kindergottesdienst machen. Draußen dürfen wir ja sogar singen. Aber wirklich Jugendarbeit, einfach die Leute haben Nähe, unkompliziert, spielen miteinander. Ey, ich bin seit 9 Jahren, bin ich Sozialarbeiter. Was haben wir Jahre gebraucht, um so einen gesunden Stamm an Teens zu formen, die sich miteinander mögen, die miteinander Spaß haben und nicht einfach nur schlecht gelaunt sind. Boah, das tut mir am meisten weh jetzt in dieser Corona-Zeit, dass wir das noch nicht haben, aber eines Tages, wir werden es wieder haben. Weiter. Deswegen ist da natürlich so ein bisschen so die Nacht über uns hereingebrochen in manchen Bereichen. Aber das Schöne ist, wir können ja nicht in die Herzen von Menschen reingucken. Mit vielen Menschen haben wir zu tun, wir kennen sie, wir reden miteinander, wir teilen irgendwie Nöte. Aber ob sie jetzt die Oase als Stadtteiltreff verstehen oder als Gemeinde, das können wir ja nicht wirklich von außen immer beurteilen. Aber jetzt in dieser Zeit, wo ja nur Gottesdienste gehen und Kleingruppen oder Abendandachten, sehen wir, es gibt ungefähr 20, 25 Leute, die sich als Gemeinde in der Oase verstehen. Und das macht mir Hoffnung für alles, was wir noch weiter machen wollen. Weiter. Gemeinde ist das, wovon wir träumen. Ich glaube, Gemeinde ist etwas ganz Besonderes. Gott hat so viele Verheißungen für seine Leute und für diese Gemeinschaft, die das mit sich bringt. Ihr habt auch was davon geschmeckt, deswegen seid ihr hier. Und ich habe noch so viel vor. Nächstes Bild. Das Reitbahnviertel ist süß. Es ist ganz klein im Vergleich zu diesen Riesengebieten, die es in Ostdeutschland gibt. Zur Wendezeit haben zum Beispiel in meiner Heimatstadt Rostock 250.000 Leute gewohnt. 70% von ihnen in der Platte. Das heißt, ihr wisst hiermit offiziell von mir als Sozialarbeiter aus dem Osten, dass Platte nicht gleich Ghetto ist. Das ist normaler Lebensraum. In diesem Viertel, übrigens 10-Minuten-Takt S-Bahn zur Ostsee, sehr empfehlenswert, wohnen 13.000 Leute. Dreimal mehr als im Reitbahnviertel, noch mehr. Und das, wen ich sehr loben muss, sind die evangelisch-lutherischen Kirchen, denn die haben zur DDR-Zeit eine wahnsinnig gute Netzwerkarbeit gemacht. Immer wenn ein neues Viertel war, gebaut, innerhalb von ein paar Jahren hochgezogen, sind da ja wieder 20.000 Leute eingezogen. Die haben in ihrem Kirchenregister geguckt, wer ist das? Und haben Hauskirchenarbeit gemacht. Deswegen gibt es heute noch fast in jedem Plattenbaugebiet eine kleine evangelische Kirche, die zu so einem festen Stamm an Leuten Beziehungen pflegt. Aber natürlich sind auch die von ihrer Kapazität einfach begrenzt. Was machen die mit so einem Gebiet? Wie kann man das erreichen? Ich sage euch, die Gemeindeanbindung in solchen Vierteln ist teilweise so unter aller Würde, weil einfach ganz viele Gemeinden in Ostdeutschland, hey, die haben zu tun, dass es die überhaupt noch gibt. Und die sind durch die DDR-Geschichte intern teilweise richtig fit, enge Gemeinschaft. Und die haben ihre Chancen in der Wendezeit, als dann wieder vieles möglich war, genutzt. Die haben Zelte aufgebaut, Evangelisation. Aber haben gemerkt, die Leute haben so viele Sorgen, so viele Nöte und hatten so wenig Raum, sich auf Jesus einzulassen. Die mussten sich erstmal im Kapitalismus zurechtfinden. Das heißt, wir haben Riesengebiete in Ostdeutschland, die sind einfach nicht so richtig auf der Landkarte von Gemeinde. Weil die nächste Gemeinde ist irgendwo in einem anderen Viertel. Oder soziale Projekte, wo man sagt, wie Arche zum Beispiel, so ein bekannter Name, die gehen natürlich dahin, wo die soziale Not am größten ist. Aber ich habe eine Sozialraumanalyse gemacht. Und ich habe Viertel entdeckt, die sind ganz unterschiedlich. Alle so zwischen 12.000 und 48.000 Menschen, Plattenbaugebiet. Auf einen Schlag, so viele Menschen. Und es gibt die Gemeindeanbindung ist wenig oder nichts. Und ich sehe, die sind sehr unterschiedlich. Es gibt Viertel, da möchte ich wieder eine Oase machen, Kinder- und Jugendarbeit. Weil ich sehe, wow, wenn da einfach 40% von den Kindern von Hartz IV irgendwie finanziert sind, dann gibt es da bestimmt was zu tun. Es gibt Viertel, da gibt es einen großen Anteil an Migranten, viele Leute aus Syrien gerade. Das ist für Ostdeutschland der helle Wahnsinn. Das gab es nämlich vorher noch nicht. Das heißt, wenn man da arbeiten möchte, muss man ein Herz für arabische Kultur haben und man wird viel erreichen. Aber wieder andere Viertel sind einfach normal. Gemeindegründung geht oft, wenn man so sagt, ich möchte jetzt da bums ein Team hinschicken und da soll Gemeinde entstehen für Leute, die keine Ahnung vom Glauben haben. Dann geht man natürlich in ein Gebiet, wo man weiß, da ist Stabilität, die Leute, die wohnen da gerne, die bleiben da auch wohnen und sind nicht gleich nach 2 Jahren wieder weg. Geht in Gebiete, die beliebt sind. Und wir merken, okay, das ist zwar noch nicht bei allen angekommen, aber es gibt da einfach auch solche Gebiete, die haben unglaublich gute Prognosen für die Zukunft. Und das heißt, wir wollen als Liebenzeller Mission da Neues wagen. Und auch ganz persönlich, ich liebe die Oase mit meinem Herzen, aber ich kann einfach in meiner Heimatstadt nicht mehr mit der S-Bahn zum Strand fahren. Ich sehe 5 Großwohnsiedlungen, wo jeweils mindestens 3-mal, 4-mal so viele Leute wohnen wie im Reitbahnviertel und denke, boah, hier muss auch was geschehen. Und deswegen überlegen wir auch weiterzuziehen. Wir müssen uns nur noch für eine Stadt entscheiden, sind im Gebet und reden mit Pastoren vor Ort und mit Leuten, die sich auskennen, um zu gucken, hey, wo geht die Reise hin? Ganz, ganz spannend. Also wenn ihr irgendwo Kapazität zum Beten habt, diese Zukunftsfragen, wo geht's hin? Wir brauchen Gottes Führung da, damit wir das in den nächsten Monaten entscheiden können. Und dann wird noch vieles entstehen. Und dann wird es Gemeinde geben, überall, in jedem Viertel eines Tages. Und das wünsche ich mir so sehr. Ich kann Gemeinde in jeder Ecke haben. Aber ich als Mensch, der in Rostock groß geworden bin, hat es lange nicht begriffen, dass unsere Gemeinde einfach so wenig erreicht und zu wenig Ausstrahlung hat, weil die Menschen so viele sind. Und wir kommen nicht mit ihnen in Berührung, wenn wir nicht auch wirklich hingehen und uns dort niederlassen, wo sie wohnen und dort was für sie gestalten. Auf unterschiedlichem Wege muss es möglich sein. Und wenn wir nicht in jeder Ecke in Ostdeutschland eine Gemeinde haben können, dann doch wenigstens in den riesigen Gebieten, wo auf einen Schlag 30.000 Leute ohne eine Gemeinde wohnen. Ne? Ihr seid bei mir. Wir haben Sonntag. Ihr sollt eine Predigt bekommen. Das ist jetzt der Fall.